ich sitze hier neben so einem PC-Bombe, die jeden Moment irgendwie hochgeht, wo ich einen Tee drauf kochen könnte. Und mir ist einfach bullenwarm. Und ich hab keinen Bock mehr. So.
Ganze Zeit warte ich auf diesen Moment. Also mal ehrlich, wer überlegt sich denn so einen Spieletitel? Also ganz ehrlich, Deadly Premonition. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets darf ich begrüßen Manuel Fritsch vom großartigen Podcast Insat Moin.
Schönen guten Morgen.
Und Christian Alt vom auch ganz okayen Podcast Last Game Standing.
Genau, hallo und vielleicht bald von einem anderen Podcast, den wir beide zusammen machen. Aber dazu nächste Woche mehr.
Genau. Teasing. Ja. So, wir haben einen neuen Gürtelträger.
Ja, The Last of Us hat den Gürtel geholt mit stolzen 43%. Desperados 3, Kontrahent aus München von Mimimi Productions, lag leider mit 3 Stimmen hinten.
3 Stimmen nur, das ist ja bitter.
Genau.
Ja.
Und dann ganz weit abgeschlagen auf dem 3. Platz mit 4 Stimmen. Eine von mir, Golf on Mars.
Okay.
Also wirklich, die beiden Top-Spiele, 43%, 39% und dann 5%. Sowas hatten wir auch selten. Das ist praktisch so ein ganz klares Favoritenfeld, meilenweit nach vorne fährt einfach hier.
Genau, und das war ja wirklich ein Duell. Also die haben das ja untereinander ausgemacht, wenn man so möchte.
Aber genau. Was für ein Erfolg für Mimimi, oder? Ich meine, hier der wichtigste Spieletitel der Welt. Und wenn man diese zwei Budgets mal miteinander vergleicht, zwischen The Last of Us und Desperados 3, dann da nur 3 Stimmen Unterschied, das war knapp. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Desperados gewinnt, damit sie den Preis ganz offiziell ablehnen dürfen.
Das stimmt. Haben wir denn für The Last of Us eigentlich schon einen Kampfnamen?
Nee, jetzt müsst ihr gucken, wo ist denn hier Naughty Dog? Naughty Dog, ist die in Austin oder so? Oder San Francisco?
Warte mal, ich google gerade.
Santa Monica. Der Salamander aus Santa Monica.
Das klingt gut.
Alles klar.
Ich habe gerade gegoogelt, Tiere mit S.
Das ist sehr gut. Was ich gerade in Google eingegeben habe.
Das mach ich jedes Mal, wenn ich diesen Text schreibe. Jedes Mal, wenn ich muss ja immer diesen Podcast-Text schreiben, wo ich dann auch noch für die 3 anderen Spiele mir so einen Tiernamen aus den Fingern saugen muss. Und da google ich immer Tiere mit B oder sowas.
Sehr schön.
Und dann kommt diese wirklich schön gemachte Seite, wo dann Tiere mit B kommt. Und
so. Ja. Das wäre doch eigentlich eine Aufgabe fürs Forum, oder? Uns immer schon im Forum-Thread passende Tiere für die Spiele rauszusuchen.
Oh ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und ich meine, damit kann sich jetzt, also ich meine, was soll man zu The Last of Us 2 sagen? Ich finde, die Reviews waren, oder sagen wir, das Spiel ist durchaus umstritten. Also ich habe da alles gesehen von jetzt absoluten Lobeshymnen bis hin zu schon auch heftiger Kritik. Aber jetzt muss man sagen, hat The Last of Us 2 die Gürtel errungen. Und damit glaube ich, also viel mehr kann das Spiel eigentlich auch nicht mehr
über alle Zweifel erhaben jetzt. Ja. Spannend, genau. Spannend wird ja, ob das jetzt als der Schwanengesang der PS4 gesehen wird und quasi mit dem Gürtel die PS4-Ära verabschiedet oder Ghost of Tsushima, was diesen Monat antritt. Weil natürlich soll der Titelverteidiger auch gegen die Spiele diesen Monats antreten. Und da haben wir gleich nochmal ein Sony-Exklusivspiel, der für sich auch den Stellenwert haben möchte, das letzte große AAA-Spiel dieser Konsolengeneration zu werden. Und das ist, glaube ich, das spannendste Duell diesen Monat, oder?
Ich glaube auch.
Ja, genau. Denke ich auch. Ich habe sogar Ghost of Tsushima sehr viel gespielt die letzten Wochen und freue mich gleich, euch davon berichten zu können, weil ich total überrascht bin, wie sehr ich dieses Spiel mag. So wie jeder. Das ist immer das, was ich auch von jedem gelesen habe. So, jeder ist total überrascht, dass irgendwie so ein Open-World-Titel funktioniert.
Genau. Ja, aber dann lass uns doch gleich damit anfangen, Herr.
Ja,
oder?
Ja, also das, genau. Wenn wir hier schon direkt hier mal die Buletten, ran an die Buletten hier. Ja. Genau.
Und Christian Schiffer, du kannst schon mal Tiere mit T suchen für Tsushima.
Ja, kann ich machen, nee, weil ich werde in diesem Podcast auch ein bisschen Zeit haben, da ich kein einziges Spiel gespielt habe von den Spielen, die heute hier diskutiert werden.
Kein einziges.
Ich hatte Urlaub und wie man das im Urlaub macht, ich habe meinen Laptop mitgenommen. Auf dem Laptop war Crusader Kings 2. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Mehr brauchst du nicht.
Wie weit bist du mit Asturien gekommen?
Ich bin jetzt Königreich. Königreich Galizien bin ich mittlerweile sogar. Und es läuft ziemlich gut für mich. Sechste oder siebte Generation, sehr stabil, sehr ehrgeizige Dynastie, die hier versucht, die führende Rolle auf der spanischen Halbinsel weiterhin zu verteidigen und auszubauen.
Sehr schön. Apropos Insel, Ghost of Tsushima. Die Insel Tsushima wird im Spiel Ghost of Tsushima von den Mongolen eingenommen. Und unsere Aufgabe als letzter verbleibender Samurai, mehr oder weniger letzter verbleibender Samurai, ist es, die Insel von Tsushima wieder zu befreien. Und das ist ein relativ einfacher Pitch, muss man mal sagen. Ne? Mhm. Hier ist eine besetzte Insel, du musst jetzt diese Insel wieder befreien. Das haben wir in jedem Far Cry genau so gespielt ungefähr. Aber tatsächlich macht Ghost of Tsushima so aus ganz vielen Kleinigkeiten aus dem Open-World-Genre dann doch was Tolles. Es hat mich in der Hinsicht total erinnert an Horizon Zero Dawn, das auch mit ganz vielen Genre-Standards spielt, und aber die so gut umsetzt, dass daraus was ganz Neues entsteht.
Ja, kann ich dir absolut beipflichten. Das ist, wenn man nur auf dem Papier anschaut, was Ghost of Tsushima macht, dann kann man eigentlich gar nicht damit rechnen, dass es einen so fesselt. Aber mir ging das ganz genauso auch bei uns im Discord, in der Community, alle so, ach ja, ich weiß nicht, ob ich auf so ein Assassin's Creed mit Japan, naja, so ein bisschen Lust habe ich schon, ich schaue es mir mal an. Und fast alle waren halt total reingezogen in diese wunderschöne Welt. Es hat natürlich schon auch so ein paar Problemchen, die halt so Open-World-Spiele haben. Also wenn man grundsätzlich diesem Genre abgeneigt ist, dann weiß ich nicht, ob man da der größte Fan von wird von diesem Spiel. Aber wenn man sich so begeistern kann, für durch eine schöne, wunderschöne Landschaft zu reiten, und dann kommt dir ein Fuchs entgegen und du springst vom Pferd, läufst diesem Fuchs hinterher, schreibst ein Haiku an einem See, dann räumst du nochmal ein Fort aus, kannst dich entscheiden, ob du schleichst, ob du mit deiner Katana irgendwie alles niedermetzelst, findest da nochmal ein Stirnband und da nochmal neue Rüstungsteile, und zack, hast du irgendwie die paar Sachen erledigt, ist halt morgens um 4 und die Sonne geht auf. Und das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel so in den Bann gezogen hat mit eigentlich so ganz simplen Standardmechaniken, die man eigentlich halt auch schon die letzten Jahre irgendwie alle gespielt hat. Aber es hat eine ganz eigene Faszination, diese Welt und die Dinge da drin zu erledigen.
Ja, ich glaube, das große Faszinosum an diesem Spiel ist wirklich, wie die Welt sich selbst dir erklärt als Spieler. Das habe ich Christian schon mal erzählt in so einer Sprachnachricht, die ich ihm vor 2 Wochen geschickt habe, wo ich so gesagt habe, hey Christian, also dieses Spiel, und da gibt es diesen Wind, und dieser Wind ist der geilste Wind, den es jemals im Computerspiel gegeben hat. Und genauso ist es halt. Weil man hat dort nicht wie in Assassin's Creed so einen Pfad, den man langlaufen muss, wo es direkt zum nächsten Questmarker geht, sondern der Wind geleitet dich durch diese Welt. Der bläst dann so klein loses Laub vom Boden auf in die Richtung, in die du jetzt mal reiten sollst. Du weißt nie genau, wo du jetzt hin musst. Du kannst dir das schon irgendwie anschauen, wenn du eine Feste nach oben streichst auf dem Touchpad, das zum ersten Mal in der Geschichte der PS4 benutzt wird, für irgendwas Anständiges. und nicht nur als großer Button. Du kannst dann dir anzeigen lassen, wo es als nächstes hingeht. Du kannst aber auch dich einfach so ein bisschen treiben lassen und zum Beispiel mal die Spielwelt dir anschauen, weil es alle Feindeslager sind markiert durch große Rauchsäulen, die am Horizont aufsteigen. Da kannst du hinreiten, die ausnehmen und so. Das ist alles fantastisch inszeniert, und ich habe eigentlich nie auf diese Karte geschaut, die das Spiel hat. Und die Karte ist auch so designt, das fand ich auch bemerkenswert, die Karte ist einfach so monochrom, schwarz-weiß mäßig, dass die auch sehr, sehr uneinladend aussieht einfach. Ja. Also diese Karte, das macht gar keinen Spaß, da drauf zu schauen, weil es auch gar keinen Spaß machen soll, auf Karten zu schauen und dort Fragezeichen wegzuklicken. Es soll Spaß machen, das Spiel zu spielen. Und das hat Sucker Punch hier einfach verstanden bei diesem Spiel.
Und es ist ein tolles Kampfsystem. Also das nächste Assassin's Creed muss ich echt warm anziehen. Also ich habe seit Tsushima, seit ich das durchgespielt habe, gar keine Lust mehr auf Valhalla, also auf das nächste Assassin's Creed, ja. Weil ich hier jetzt von diesem Kampfsystem mit was kann denn besser werden noch als so ein Samurai-Kampfsystem, wo man mit dem Schwert irgendwie in vier verschiedene Stände gehen kann, um eben gegen Bogenschützen anders zu attackieren, Schildträger anders zu attackieren, ohne dass es aber zu komplex wird. Also ich habe ja auch so Souls-Spiele und Nioh und Sekiro und so gespielt und die sind ja wirklich hardcore, was das Kampfsystem angeht. Und Tsushima hat aber trotzdem ein tolles Kampfgefühl. Du fühlst dich trotzdem wie ein unglaublich mächtiger Samurai und du hast das Gefühl, du beherrschst die Sache, ohne dass es aber zu leicht wird. Also ich finde, dass sie da genau diesen Sweet Spot erwischt haben, den so ein Open-World-Spiel braucht. Ja, so ein bisschen fordernd, kannst es dir auch ein bisschen schwerer noch machen, aber du kannst parieren, du kannst blocken, du kannst irgendwie dann wegrollen, dann kannst du Brandpfeile nutzen und wenn du halt irgendwie auch ein bisschen asozialer drauf bist, kannst du halt auch diese ganzen Schleichtaktiken nutzen und die Leute halt einfach erstmal abmeucheln. Oder du gehst halt ehrenhaft rein und sagst, kommt raus und stellt euch dem ehrenhaften Samurai. Und damit zu spielen und damit irgendwie zu variieren, das hat mich einfach glücklich gemacht in diesem Spiel, wie noch kein Assassin's Creed davor.
Geht mir ganz genauso. Christian, wie fühlt sich das an, wenn wir hier von so einem Spiel schwärmen und du musst einfach nur da so da
daneben Tiernamen sitzen suchen
und dich das anhören. Was macht das mit dir? Ist die Lanzfrage.
Ja, ich ärgere mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Weil bei mir war es so, ich habe tatsächlich so eine Mail bekommen von so von irgendeinem PR-Ding, wo ich gefragt worden bin, ob ich einen Code haben möchte zu diesem Spiel. Und ich habe gesagt, also ich habe noch nicht mal geantwortet, weil ich gesagt habe, sorry, kenne ich nicht, mag ich nicht, klingt wie irgend so ein japanischer Import-Scheiß, ja, den nur dein, weißt du, so ein Spiel, wie sie eigentlich nur dein Podcast-Kompagnon, lieber Manu, mag, der Micha. Also ich war wirklich so total desinteressiert. Ja, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte schon Bock drauf.
Also und es ist alles andere als ein japanisches Spiel übrigens, gell? Das ist aus Washington, ja. Aus Bellevue von Sucker Punch, die damit
soweit habe ich mich aber gar nicht damit beschäftigt. Naja, aber klar. Auch wenn ich das gemacht hätte, also Sucker Punch war jetzt auch nicht mein Lieblingsstudio,
ehrlich gesagt. Diese Infamous-Spiele, waren so krass langweilig, also bitte.
Ja, die waren halt ganz okay.
Die waren hübsch, also
diese Infamous-Spiele, das kannst du spielen, wenn nichts mehr da ist. Weißt du, das ist wie wenn du hast nichts, also habt ihr früher so mit 16 oder 17 auch mal so Cocktailpartys gemacht? Und dann macht man so eine Cocktailparty und so bis beim zweiten oder dritten Cocktail, da macht man auch alles total genau nach Buch. Und so beim fünften oder sechsten ist dann alles schon wurscht. Und beim siebten oder achten hat man eigentlich keinen Alkohol mehr oder nur noch so Reste. Und wenn nichts mehr geht, dann schüttet man das halt zusammen und guckt dann, was passiert. Und genau so ist es so bei Infamous, finde ich. Das ist so ein Spiel, das geht. Also da musst du wirklich ein bisschen verzweifelt sein und nichts mehr zum Spielen haben. Dann kann man das schon spielen. Dann ist es besser als gedacht, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen ist es genauso wie bei Guerilla Games. Killzone war auch nie meine Spielereihe. Und dann bringen sie eben Horizon Zero Dawn raus und scheinen jetzt irgendwie ihren Groove gefunden zu haben. Und ich glaube, dasselbe passiert einfach gerade bei Sucker Punch.
Genau. Das ist wirklich ihr mit Abstand bestes Spiel und das ist richtig schöner Abgesang jetzt auf die PS4-Ära. Also wenn man eine PS4 hat, das ist, glaube ich, das Spiel, was man jetzt sich noch gönnen sollte, auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich kurz technisch werden darf.
Oh ja, hier, Frames. Ja, genau.
Ja, ich habe eine Standard-PS4, die jaucht, eine Standard-PS4, die jauchzt ohne Ende. Also die ist richtig am Arsch schon, die ist 7 Jahre alt. Und diese Standard-PS4 spielt dieses Spiel aber unglaublich gut ab. Das ist, also kaum Ladezeiten, das sieht mega geil aus, auch auf der Standard-PS4. Und ich denke mir so, wie haben die das hingekriegt?
Wahnsinn.
Wie kriegt man so eine Grafik noch raus aus so einer alten, juckelnden Konsole?
Ja, das geht halt nur als Exklusivtitel. Das ist sind genau die Sachen, ja.
Wahnsinn. Genau. Also von mir aus, also bei mir, ich habe ja letzten Monat schon gesagt, ich bin eh nicht der größte Fan von The Last of Us 2, wegen des Gewaltgrades. Und Ghost of Tsushima ist bei mir, wenn ich abstimmen werde, werde ich ganz klar für Ghost of Tsushima stimmen. Also wirklich ganz klar. Und ich wäre auch total down damit, wenn das Spiel den Gürtel hält, bis Cyberpunk irgendwann das nächste Jahr dominiert. Genau.
Nee, wärst du nicht, sorry.
Wieso, was also, kommt denn jetzt noch?
Denn, Flugsimulator, hallo?
Ja, okay, scheiße, ja.
Also, hallo?
Aber diesen Monat darfst du den Gürtel haben.
Ja, scheiße, scheiße Flugsimulator, ja, scheiße.
Also bitte.
Aber ich bin gespannt, ob es gegen The Last of Us ankommt, weil es hat halt schon einfach nochmal so eine Followerschaft. Bin gespannt, bin sehr gespannt.
Ja, also ich finde es halt interessant, dass wir hier ein Duell haben von zwei Exklusivtiteln eben. Dass du ja, also ich meine, was ich sogar nachvollziehbar finde, hat es natürlich einfach Exklusivtitel vielleicht ein bisschen schwerer natürlich auch, weil einfach schon mal weniger Leute spielen können. Und das rechnet sich aber bei diesem Duell ja jetzt quasi raus. Ja, also hier haben wir wirklich, sage ich, eine bereinigte Situation, wo einfach ein für alle Mal festgestellt wird, welches der beiden Spiele besser ist. Ein für alle Mal. Ja, ohne irgendwelche Nebenbeeinflussungen und solche Dinge. Ja, es ist eine reine Abstimmung, reines Duell. Zwei Leute, zwei Typen vom Saloon, zwei Spiele.
Na, wer weiß, ob es ein Duell wird. Vielleicht gibt es ja noch so einen dritten Kandidaten, der diesen Monat mitspielt.
Ja, trotzdem, es wäre ja immer noch ein Duell. Also auch wenn die nicht den Gürtel holen. Ja,
verstehe.
Kann man trotzdem danach sagen, das ist das bessere Spiel und dann ist diese Frage auch ein für alle Mal geklärt.
Gut, kommen wir zu den nächsten Spielen. Röki habe ich heute erst gepodcastet drüber mit Anne bei uns bei Insert Moin. War ein Spiel, was total aktuell ist. Es wurde jetzt erst während der Nicht-E3, also während dieses Summer Game Fest Stream-Happening, was da der Jeff Keighley macht, wurde das in irgendeiner dieser Streams angekündigt. Es sind witzigerweise, weil es gerade von denen hatten, Ex-Guerilla-Leute. Also die da gesagt haben, wir wollen jetzt ein kleines Indie-Studio machen, haben das Studio verlassen, haben jetzt ihr erstes Spiel rausgebracht, Röki. Mhm. Und nein, es ist kein Heavy-Metal-Simulator, wo eine schwedische Rockband irgendwie simuliert wird, sondern es spielt in der skandinavischen Mythologie. Also da ist so ein kleines Mädchen, lebt irgendwo in Schweden in so einem einsamen Haus mit ihrem kleinen Bruder Lars und dem Vater, der so ein richtiger Holzfäller-Vater ist, der sitzt da im Schaukelstuhl und pennt. Und dann kommt ein Trollangriff. Also da kommt wirklich so ein großer, schwarze Trollhand durchs Haus, klaut Lars und dein Bruder ist entführt. Der Vater wird irgendwie begraben unter diesen Balken des Hauses, was dann brennt. Und du streifst dann in einem klassischen Point-and-Click-Adventure als Tove, so heißt das Mädchen, durch diese skandinavische Mythologie und redest mit Trollen und mit irgendwelchen komischen, skurrilen Charakteren und machst aber so ganz 0815 Standard, benutze Gegenstand A mit Gegenstand B und dann öffnet sich irgendwas und dann kriegst du Gegenstand C. Ja, also so ein ganz normales, ich wollte schon fast sagen langweiliges Adventure. Ich hatte mir aber von der Geschichte und von dieser Welt irgendwie sehr viel versprochen. Das hat nämlich so eine Metaebene, dass das wohl irgendwie was mit der Vergangenheit zu tun hat. Also die sind Halbwaisen, die Kinder, und die Mutter ist irgendwie ums Leben gekommen und das wird dann halt aufgearbeitet und natürlich ist diese Mythologie auch irgendwie das, was in ihrem Unterbewusstsein arbeitet. Also man hat dann auch so Rückblenden und taucht dann in ihre Erinnerung ein und so weiter. Und es klang total vielversprechend für so ein Indie-Spiel, aber oh, das ist so zäh, dieses Spiel. Man kämpft sich da 15 Stunden lang durch Inventarpuzzles, die einfach nur langweilig sind. Und ich war sehr enttäuscht auf jeden Fall. Also leider. Weil dabei Setting und es, Thema hat mich total angesprochen.
Dabei hat es ja sehr gute Kritiken bekommen, oder? Was man so hört.
Solide, würde ich jetzt mal sagen. Also so 70er plus Wertungen.
Ach so, nee. Ja. Okay, nee, dann ist das. Nee, ich habe nur bei Steam gesehen 9 von 10 und so.
Also. Ja, es gibt sicherlich welche, die das total ansprechend finden. Also wenn man jetzt total der Adventure-Fan ist, dann kaut man sich da wahrscheinlich gerne durch. Aber wenn man jetzt ein Adventure eher wegen der Geschichte spielen will und du halt die ganze Zeit so benutze Buch mit Grabstein-Rätsel hast, weißt du, wie ich meine? Da kämpft man sich dann halt eher so durch.
Ich glaube, es ist eins dieser Spiele, und die Kategorie ist leider wirklich groß, dieser Spiele, die man mögen mag. Also die man vielleicht nicht mag, aber die man gerne mögen würde. So, ja, so rum, ja, irgendwie, ja. Und die viele Leute gerne mögen wollen. Und das ist immer so ein Problem. Weißt du, auch wenn dann schon so dick aufgetragen wird mit der toten Mutter und dann ist es so eine nordische Ding und das, und im Vordergrund steht ein kleines Mädchen und so. Das ist halt aber sowas. Klar, da sagen halt viele, das will ich jetzt einfach mögen, obwohl es vielleicht gar nicht so gut ist.
Genau. Ist genau diese Kategorie von Spiel, ja. Ich wollte es ja auch mehr mögen, als ich es dann gemacht habe, ja.
Ja, Metacritic 73, ja. Also das ist, ja.
Genre-Fans greifen zu, kann man da sagen.
Genau.
Christian, hier, Carrion, das war ja auch während der Devolver-PK jetzt auf der Nicht-E3 nochmal gezeigt worden. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, dieses ganz skurrile.
Das war so geil.
Es ist fantastisch, oder? Also allein dafür lohnt sich doch schon immer die E3-Woche, um Devolver dabei zuzugucken, wie sie abgehen.
Ja, ich muss aber jetzt sagen, du hast eben gesagt, Röki wurde angekündigt auf einem dieser zahlreichen Events. Ich muss auch sagen, wir haben in diesem Monat, über den wir hier gerade sprechen, im Juli, so viele Events gehabt. Mhm. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Irgendwo kam immer ein neues Spiele-Event aus der Versenkung. Alle wollen jetzt irgendwie an dem großen Kuchen digitale Spiele-Events mitverdienen. Und es geht mir so auf die Nerven. Ich prangere das an, wie hier jedes Unternehmen, jede PR-Abteilung versucht, ihre 3 Tage News-Cycle mitzunehmen, wo man sagt, okay, wir sind an dem Mittwoch dran, und dann können wir nämlich den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag da unsere Trailer bringen und haben freie Bahn auf Reddit. Nein, ich will, dass es so ist, wie jedes Jahr bei der E3, wie jedes Jahr auf der Gamescom, wie hier in diesem Podcast, dass diese Spiele gegeneinander antreten müssen und kämpfen um meine Aufmerksamkeit, weil viele dieser Spiele, sorry, haben diese ganze Aufmerksamkeit nicht verdient und gehen zu Recht unter in so einer E3-Woche. So, die sind nur Filler für irgendwelche Xbox Game Passes, die kein Schwein interessieren. So, jetzt aber zurück zu
Carrion. Ich wollte nur gerade sagen, aber selbst Podcasts machen jetzt Livestreams in diesem Monat, ja? Also ich meine, das ist ja, da muss man sich ja schon zu Recht aufregen, dass jetzt jeder hier irgendwie Livestreams macht für irgendwelche halbgaren Sachen hier.
Also, für die Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen die Folge Wer hat den Gürtel auf, bevor wir unseren Livestream machen, was schon jetzt eine saudumme Idee war, den am Freitag zu machen. Das kann ich jetzt schon mal verraten, weil es ist heute der heißeste Tag des Jahres. Ich sitze hier neben so einer PC-Bombe, die jeden Moment irgendwie hochgeht, wo ich einen Tee drauf kochen könnte. Und mir ist einfach bullenwarm. Und ich hab keinen Bock mehr. So. Aber jetzt.
Also wirklich, das ist so eine dumme Entscheidung. Also wirklich von allen Tagen, die das Jahr bietet, ja. Jeder Tag wäre besser gewesen. Jeder Tag. Ich sitze hier in Unterhose.
Ja, ich auch, Mann.
Ja, verdammt doch, Mann. Es ist wirklich jämmerlich. Wir könnten jetzt im Biergarten sitzen und uns einfach besaufen. Stattdessen haben sie wirklich dumme Idee gehabt, das halt heute Abend zu machen. Vor allem auch noch, es wäre auch kein Problem gewesen, es einfach nächste Woche zu machen, weil sich ja eh alle beschwert haben, dass es so kurzfristig
ist. Ja, und unsere Hörer sind eh nicht da. Es ist, genau, man kann es nicht mehr absagen. Es ist alles nichts. Dumm. Wir sind es so dumm.
Nur dumm von vorne bis hinten. Nichts an dieser Entscheidung ist gut. Nichts.
So, und genau diese Emotionalität nehmt ihr jetzt und stellt euch vor, so fühlt sich nämlich der Außerirdische in Carrion. Genau dieses Mindset transportiert dieses Spiel.
Also Carrion habe ich ja, wir haben ja immer so eine Liste, wo wir uns eintragen, wer was gespielt hat, und ich habe Carrion da reingeschrieben, weil Carrion ist schon hier installiert, ich habe es auch schon mal aufgemacht, aber ich wollte es dann heute Nachmittag wirklich noch für diese Aufzeichnung spielen, ich habe es noch nicht hingekriegt, weil dieses Spiel interessiert mich von allen, die jetzt noch erschienen sind oder angekündigt wurden auf diesen ganzen Pressekonferenzen, tatsächlich fast am meisten. Es geht nämlich um... es sieht ein bisschen aus wie damals My Friend Pedro, so ein 2D-Sidescroller, wo man so einen Typen spielt, haben wir auch hier in Wer hat den Gürtel schon besprochen, wo man einen Typen spielt, der sich durch 2D-Levels schießt. Nur dieses Mal eben 2D-Levels mit einem fetten Alien und man kann Menschen fressen und wird immer größer. Und diese Idee finde ich so geil.
Es ist so geil. Es ist auch genauso umgesetzt. Also es ist so ein Metroidvania, wo man aber halt nicht den Helden oder die Heldin spielt, sondern wirklich das Monster, was ausbricht. Ape Out war ja im Prinzip auch so, dass man mit dem Gorilla ausbricht und die Menschen tötet. So in die Richtung geht's ein bisschen. Und es erinnert an so diese Buddy-Horror-Movies, oder? So ein undefinierbarer Blob, der sich dann da so durch die Kanalisation frisst und alle Menschen irgendwie mit seinen Tentakelarmen schnappt. Und es spielt sich auch genauso großartig, wie es klingt. Also ich finde, die Steuerung ist auch echt cool umgesetzt. Ich habe es jetzt vorhin ein paar Stunden direkt am Stück gespielt vor diesem Podcast. Und das ist fantastisch. Also du frisst diese Menschen auf, du kriegst dann immer wieder neue Fähigkeiten. Es hat so dieses Metroidvania-Prinzip, du erlernst neue Fähigkeiten, hast dann, keine Ahnung, zum Beispiel so kriegst irgendwann so eine Harpunenfähigkeit und mit dieser Harpunenfähigkeit kannst du dann so Stahltüren halt aus den Angeln reißen, während du halt am Anfang nur irgendwie durch so Holzblockaden durchkommst. Und da arbeitest du dich dann so vor, schaltest irgendwelche Atomgeneratoren wieder ein, musst irgendwelche Knöpfe betätigen, irgendwelche Schalter und den Forschern halt aus dem Weg gehen, die dann bewaffnet sind oder sich irgendwie anschleichen und die dann aufknuspern.
Ja, was richtig geil ist, ist ja die Physik an dem Spiel. Ja. Weil dieses Monster ist so ein bisschen gravitätisch. Man kann sich zwar so schwingen durch diese 2D-Welt, aber man muss immer so ein bisschen planen, wann ist der Scheitelpunkt zum Abspringen praktisch von Liane zu Liane. Aber die Lianen sind deine eigenen Arme als Monster. Und das ist schon sehr, sehr geil umgesetzt. Wirklich gut.
Also ich schau die ganze Zeit parallel so ein Video. Ich find's mega geil. Vor allem jetzt in dem Video ist das Monster schon echt groß und schiebt sich nur noch so durch diese Gänge. Und das ist geil. Ja. Das ist echt geil. Es hat halbes Dutzend Münder und überall sind Augen und so. So wie ein Monster sein muss. Das ist halt noch ein Monster.
Genau. Ja?
Nicht diese subtile Scheiße, die wir sonst immer so erleben, sondern das hat als ein Monster, das frisst Menschen, es hat viele Augen und es hat lange Tentakel. So muss das sein.
Großartiges Ding. Und ist so ein bisschen so mein heimlicher Favorit. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein würdiger Gürtelträger wäre.
Das glaube ich auch.
So ein absolutes ein Indie-Highlight ist auf jeden Fall.
Ja, ich darf euch nicht erzählen, dass ich gerade nebenbei Carrion spiele, oder?
Nee. ist auch ein gutes Podcast-Spiel, weil es hat quasi null Geschichte. Also man kann.
Ist es schwer?
Nee.
Okay. Gut.
Es gibt zwei, drei Momente mal. Es gibt dann nachher so Wachen, die haben so Elektro-Schilde. Und wenn du da dran stößt, dann bist du sofort K.O., dann bist du halt am letzten Checkpoint und musst dann halt nochmal dich langsam rantasten. Also man kann nicht einfach sich immer nur so durchwalzen, wenn dann so mehrere von diesen Wachen da sind, die machen dich schon relativ schnell kalt, dann musst du halt von hinten irgendwie durch die Kanalisation dich anschleichen, Lüftungsrohr rausmachen und ihnen dann halt von hinten das Hirn aussaugen. Klingt gut, oder?
Sehr gut. Genau, und tatsächlich muss man auch nochmal die Devolver-Keynote loben, die war auch fantastisch. So mega meta absurder Humor und ein Spiel aus der Devolver-Keynote hat es jetzt nicht in die Abstimmung geschafft, weil man kann nämlich die Devolver-Keynote nachspielen in so Demo-Levels. Sie haben praktisch eine virtuelle E3 gebaut und allein diese Idee finde ich schon so fantastisch. Ja. Kann man sich bei Steam umsonst anschauen. Super. Genau.
Wir haben auch darüber gepodcastet, da habe ich auch das Spiel kurz vorgestellt und erzählt. Also wir haben auch zu der Devolver-PK einen Podcast gemacht, der frei hörbar ist. Könnt ihr mal reinhören auf Insert Moin. Dann Neon Abyss, ein Twin-Stick-Shooter, auch so Pixel, also hat ähnliche Grafik wie Carrion. Man spielt so einen kleinen Soldaten, also verschiedene Charaktere. Unter Twin-Stick-Shooter läufst du durch so prozedural generierte Level und Permadeath, also wenn du stirbst, musst du wieder komplett von vorne anfangen und macht aber unfassbar Spaß. Es ist so ein Game Pass-Spiel, was man halt mal ein Stündchen oder zwei spielt und dann kann man es auch wieder sein lassen, aber es ist so ein richtig cooles Action-Baller-Gamechen, nenne ich es jetzt mal. Ja? Hat eine coole Grafik, hat einen coolen Soundtrack und hat ein total faszinierendes Waffensystem. Es gibt halt irgendwie 50 oder 60 verschiedene Upgrades und Waffenarten und bei jedem Durchgang hast du halt so eine durchgewürfelte neue Kombinationsmöglichkeit, dass du halt anfängst, irgendwann mal mit einer Katze, die Laseraugen hat, irgendwie zu schießen, und beim nächsten Run hast du halt irgendwelche Lenk- und Suchraketen. Das nächste Mal kriegst du irgendwie einen Skill, der dir irgendwie alle Türen automatisch öffnet. Beim nächsten Mal hast du unendlich Granaten. Also du weißt nie so richtig, wie sich jetzt der nächste Durchgang spielen wird, weil die Kombinationsmöglichkeiten so hoch sind. Und das ist die große Stärke von Neon Abyss. Also mir hat total viel Spaß gemacht, so zwischendurch da mal eine Runde zu spielen.
Mir, glaube ich, würde es nicht so viel Spaß machen.
Wieso?
Weiß ich nicht. Ist mir irgendwie zu nervös, das Spiel.
Es ist sehr hektisch, ja.
Ist mir zu nervös. Da spiele ich lieber das Monster mit den 18 Augen. Also wirklich.
Ja, ist auch ein kürzerer Name.
Und passt auch besser zu dir. Es spricht mich auch optisch nicht so an. Also obwohl es auch einen Pixel-Stil hat, ist der nicht so schön, zum Beispiel wie der andere. Ne? Also, ja.
Er ist ein bisschen generischer, um es jetzt mal so.
Genau, generisch ist es.
Ja. Aber Herr Schiffer, kannst du den Titel des nächsten Spiels denn aussprechen, korrekt?
Das, die ganze Zeit warte ich auf diesen Moment. Also mal ehrlich, wer überlegt sich denn so einen Spieletitel? Also ganz ehrlich, Deadly Premonition. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Was soll das? Also ganz ehrlich, was soll das? Das ist kein Titel, das ist ein halber Tweet oder so.
Die Haikus in Ghost of Tsushima sind kürzer, ja.
Also wirklich, wer soll sich sowas merken? Das ist einfach wirklich Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Du kannst nicht ein Spiel einen Titel geben, das aus 7 Wörtern besteht.
Vor allen Dingen das erste Deadly Premonition. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erste Deadly Premonition gespielt habt, aber ich weiß, dass das so ein Spiel ist, von dem sagen immer alle, Deadly Premonition ist ein absolutes Kultspiel, das beste Spiel, das sie jemals gespielt haben. Ich glaube, der Christian Huberts sagt das auch.
Natürlich. Ja, natürlich.
Genau.
Natürlich.
Und dann habe ich das mal gespielt.
Jetzt kann ich das mal zuordnen.
Genau.
Was ist das?
Ja, genau.
Boah, leck und mich am Arsch. Okay, das müssen wir jetzt anfassen wie so eine rohe Kartoffel. Weil wenn du da jetzt irgendwie Scheiße laberst, Christian, überleg dir deine nächsten Sätze sorgfältig.
Nee, ich überleg mir meine nächsten Sätze nicht sorgfältig, so wie immer. Aber auf jeden Fall habe ich dann dieses Deadly Premonition 1 dann mal gespielt, nachdem es so wärmstens empfohlen wurde, wie eben so eine warme Kartoffel. Und habe dann gedacht, was ist denn das für eine verwirrende Scheiße und für eine schlecht zusammenprogrammierte Scheiße? Es tut mir total leid, ich habe das nicht verstanden. Das war irgendwie so ein Akte X-mäßiger Plot, der aber auch null Sinn gemacht hat. Die Steuerung und die Kamerawinkel haben alle nicht funktioniert, war alles irgendwie schlecht. Die Grafik war Grütze. Und ich habe nicht verstanden, warum Leute dieses Spiel so hypen. Wenn wir mal eine Staffel machen zum haben wir schon. Überschätztestes Spiel, Deadly Premonition, würde weit vorne sein.
Ja, aber ich glaube, dass du da wieder in deine Falle trittst, die du, als wir diese Staffel gemacht haben, in die du die ganze Zeit reingetreten bist, nämlich dieses Spiel ist nicht unbedingt überschätzt, weil es hat von 4Players nur 65 bekommen. IGN hat gesagt, es hätte die schlechteste Grafik, die man auf einer Xbox haben kann.
Ja.
Und vergab 2 von 10 Punkten und so weiter. Metacritic insgesamt 68%. Ich glaube, es ist nicht überschätzt. Es ist nur so, dass es halt einfach ein paar Leute gibt da draußen, die das einfach sehr schätzen, also die das für unterschätzt halten. Wenn man so möchte.
Es ist halt bockhässlich, es steuert sich beschissen und hat halt einfach keine gute Technik, aber es überzeugt halt viele, weil es halt so eine Twin Peaks Atmosphäre hat und Swery ist. Also von Swery 65, von dem Hideka, der halt immer so absichtlich weirde Spiele macht, und wenn man da so ein bisschen drauf anspricht, dann ist einem die Technik, glaube ich, auch relativ egal. Also ich mag Swery-Spiele normalerweise, mit Deadly Premonition konnte ich auch nicht so richtig was anfangen, aber ich habe auch nicht so richtig diesen Twin Peaks Bug, so, ja. Aber ich verstehe das voll, dass die Euphorie riesig war, dass dieses Spiel eine Fortsetzung bekommt. Und immerhin haben sie es geschafft, dass das zweite genauso beschissen aussieht wie das erste. Also es wurde jetzt nicht auf einmal irgendwie ein Last of Us 2 Niveau, sondern es sieht genauso schlecht aus. Im Internet tummeln sich auch schon wieder irgendwelche Videoclips, wie du mit einer Verdächtigen redest und dann wird die halt vom Auto überfahren, was halt bugmäßig dann durch die Gegend schleudert und der Kommissar oder der Agent, der da steht, redet halt einfach weiter, weißt du? Aber so sein Verhörpartner klebt irgendwie hinten am Auto. Ja. Also das scheint alle Erwartungen, glaube ich, zu erfüllen wieder.
Ja, also ich meine, ich bin ja der Erste, der immer auch sagt, scheiß auf die Grafik. Also ich meine, darum geht's in dem Spiel nicht, das will das Spiel nicht. Es ist vielleicht sogar im Gegenteil so, dass sowas dann so diese Weirdness dann noch eher unterstützt. Aber was mich ja sehr viel stutziger macht, ist das, was der Christian ja gesagt hat, also bei dem ersten Teil, dass einfach auch die Story und sowas, dass das alles nicht so geil ist und so. Und deswegen, ich glaube das dem Christian und deswegen werde ich auch dieses Spiel, den Nachfolger nicht spielen, schon allein deswegen, weil ich dann immer wieder auch darüber nachdenken müsste, wie dieses Spiel jetzt eigentlich heißt.
Ja.
Also
ja. Mir geht's ähnlich, nee. Ich überlasse das Micha.
Also der Titel ist genauso verwirrend vermutlich wie der Inhalt des Spiels, oder?
Ja, mit Absicht natürlich auch. Genau. Ja. Da fehlt nur noch so ein Redemption hinten dran oder so.
Genau.
Ich überlasse das Spiel auch dem Micha, der macht dann einen Podcast dazu, dann höre ich mir das an und dann habe ich, glaube ich, das Beste mitgenommen, was man haben kann, nämlich so ein bisschen zu erfahren, was da das Besondere dabei ist. Das reicht mir dann auch.
Genau.
Gut, dann kommen wir noch zu einem exklusiven Spiel, zwar nicht für die PlayStation, sondern diesmal für die Nintendo Switch. Nintendo hat ja nicht so viele Releases dieses Jahr, aber es kam jetzt ein neues Paper Mario raus, The Origami King. Auch wieder viele Wörter, Christian, ja, aber Paper Mario kann man sich, glaube ich, merken und Origami hat auch was mit Papier zu tun. Die Paper Marios stehen ja immer so ein bisschen für sich, also jedes hat so eine eigene Welt mit so einem eigenen Gimmick. Diesmal hört man schon am Namen, kommt ein Origami-Monster quasi, so ein Origami-Bösewicht, der alle faltet, weil die sind ja alle aus Papier. Und der faltet die dann zu Origami-Figuren, kidnappt quasi die Leute des Mushroom Kingdoms und die werden dann zu so einer Art Zombie-Kreaturen als Origami-Figuren. Und natürlich muss der strahlende Held Paper Mario losziehen und natürlich Luigi mal wieder retten und Peach und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr die Paper Mario-Serie kennt, die ist kein Jump'n'Run, sondern kommt so ein bisschen aus der JRPG-Rollenspielecke. Und hat sich jetzt so gewandelt, dass sie jetzt so eine Mischung ist aus 3D-Adventure, nenne ich es jetzt mal so. Also keine Plattformeinlagen, kein Hüpfen und mit rundenbasierten Kämpfen. Also das ist so das, was Paper Mario immer ausmacht.
Mittlerweile?
Genau, nee, schon
aber,
immer.
Aber,
Paper Mario war schon immer rundenbasiert.
Ja, aber mit so Action.
Rundenbasiert Sachen, mit Action Prompts, nenne ich es jetzt mal so.
Ja, ja?
Also
genau.
Du wählst quasi wie früher bei den Final Fantasy Teilen, wählst du halt aus Attacke oder Hammer oder werf eine Schildkröte oder so und dann musst du im richtigen Moment A drücken, um auf den Kopf zu hüpfen oder so, um Bonus Schaden zu machen. Genau, also so genau, eine Mischung
wie bei South Park.
Genau. Genau, also Rundenstrategie mit Action-Elementen und diesmal haben sie quasi das Wort wörtlich genommen mit der Rundenstrategie und du kämpfst in so runden Arenen und hast jetzt noch einen Puzzle-Charakter noch dazu, also Hauptsache nochmal ein Gimmick mehr. Das heißt, du hast links den Mario, der steht in so in der Mitte in so einem Kreisel und dann hast du so eine Arena wie auf der Wiesen. Kennt ihr dieses Teufels, wie heißt denn dieses Ding, wo die besoffenen Kerle sich dann immer auf diese Scheibe legen und dann so rausdriften, wie heißt denn das Ding?
Ja.
Teufelskreis oder?
Teufelsrad.
Teufelsrad. Ja. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Mario steht in der Mitte, so King of the Hill. Und dann kommen von der Seite die besoffenen Goombas rein. Und dann hast du ein Puzzle-Element. Das heißt, du hast dann zwei, drei Züge, wie bei so Schiebepuzzle-Rätsel und musst dann die Goombas oder die Feinde eben so hindrehen, dass sie in einer Reihe stehen oder in so einem Viererblock, damit du ihnen halt besser Schaden machen kannst. Ja. So, das ist quasi die Neuerung und der Rest ist halt Geschichte, Dialog und was halt Paper Mario immer besonders gut macht, sie nehmen sich halt nicht ernst. Also es ist immer sehr augenzwinkernd, es persifliert auch quasi diese ganze Nintendo- und Mario-Welt, das können sie da auch weiterhin sehr gut. Das Einzige, was halt nervt, sind diese Kämpfe, weil die sind irgendwie im Vergleich zu früher nicht so richtig gut geworden und man muss die dann halt immer machen, wenn dann diese Random-Kämpfe kommt und das hat mich dann eher genervt. Also es wäre eigentlich ein fantastisches Spiel, aber das Kampfsystem hat mich eher gelangweilt.
Hm. Du merkst großen Enthusiasmus auf der anderen Seite dieser Leitung.
Die Nintendo-Fanboys sind außer sich.
Nintendo-Fans sind hier am Start. Nee, ich habe noch kein einziges Paper Mario gespielt mehr. Hat es irgendwie, ich fand das nie so interessant. Keine Ahnung. Also ich habe da noch nie irgendwie reingefunden in diese Serie. Deswegen ist mir jetzt auch dieser neue Teil der Serie relativ egal, um ehrlich zu sein. Aber man sollte Nintendo nie unterschätzen. Nee. Den Nintendo-Blog, wenn man den einmal anstupst, zack, vielleicht passiert da ja was in dieser Woche, in diesem Monat.
Ja. Gut, dann haben wir noch ein Free-to-Play-Spiel, was ins Rennen geht, Herr Alt. Haha.
Ja. Trackmania. Ich liebe Trackmania, muss ich gleich dazu sagen. Mhm. Das erste Trackmania, als es rauskam von Nadeo, ist es ja eine französische Firma. Das kam so 2005 oder so, 2006 raus und dann habe ich das gespielt und dachte so, boah, ist das ein geiles Spiel. Einfach nur stumpf nach vorne fahren, stumpf einfach die Pfeiltaste nach vorne drücken und ein bisschen versuchen, die Richtung anzugeben und dann einfach über so einen Kurs heizen. Das ist halt die Art von Rennspiel, wie ich sie mag. Wenig Geschicklichkeit, viel Schnelligkeit, einfach drauf los und wenn man und dann einfach wieder zurücksetzen. Das hat total Spaß gemacht. Fand ich schon immer super. Genau, und jetzt ist das neue Trackmania erschienen, nämlich Trackmania heißt es einfach nur.
Ein Reboot, oder? Sozusagen.
Ein Reboot, genau, ich versuche gerade parallel rauszufinden, von welchem Trackmania das eins ist, weil gab es ja schon ewig viele. Ist es jetzt von Nations oder von Forever? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall, Trackmania ist jetzt ein Free-to-Play-Titel. Also ein halber Free-to-Play-Titel, weil Trackmania jetzt auch ein mehr oder weniger so ein Season Pass hat, der relativ teuer ist dafür, dass es ein altes Spiel ist mit ein bisschen neuer Grafik und Free-to-Play-Modell. Und ja, also es kam nicht so gut an tatsächlich bei der Community. Es wurde relativ abgestraft für simples neu herausbringen alter Strecken, alter Modelle und so weiter. Und von daher, ich habe es gespielt und muss sagen, ja, das stimmt, aber es ist immer noch Trackmania und Trackmania ist einfach geil. Und wir haben auch eine LGS-Liga bei Trackmania. Da hat jemand sogar ein eigenes Trackmania-Auto gebaut. Super. Und es gibt eigene Strecken. Und ich mag's einfach. Ich mag's immer noch. Ich habe so eine Grundsympathie für dieses Spiel.
Ja, aber die Frage ist, braucht man jetzt das, also sollte man jetzt das Free-to-Play spielen oder kriegt man irgendwo in der Krabbelbox für einen Zehner irgendein altes, gutes Trackmania und spielt halt das? Das wäre jetzt so die Frage für mich.
Ja, aber will man das? Also ich will mich ja auch bei Trackmania immer messen mit anderen. Und ich liebe ich liebe die Auswertung bei Trackmania, weil das hat kein einziges Spiel. Das ist auch auf Bundesland, Land und Stadt runterbricht. Ich lebe ja in München und da kann ich immer sehen, wenn ich richtig gut bin, sagt Trackmania mir, Platz 49 in München oder so. Und dann, wenn ich besser werde, komme ich irgendwann 30 Deutschland oder so. Das ist halt geil, das macht total Bock.
Ja, klar. Das lebt natürlich auch von der Community dann und die alten Teile haben da halt keine aktive mehr vielleicht. Ja.
Genau.
Na gut.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Spiel, da darf sich einfach auch nichts ändern, ehrlich gesagt, oder?
Ja, aber Free-to-Play wird halt dann immer ein bisschen kritisch aufgenommen und auch zu Recht, wenn da das Finanzierungsmodell nicht klappt. Es darf halt natürlich auch kein Pay-to-Win sein oder so, aber die Gefahr ist, glaube ich, nicht da, oder? Bei dem Spiel.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe Uplay Plus und da ist es halt auch einfach drin alles. Deswegen, sorry für mein Privileg, aber ich habe das auch nicht so wirklich gecheckt, wie genau diese Modelle sind. Aber es ist, wenn du es bei Steam kaufst, relativ teuer. Genau.
Gut.
Ich habe noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Es ist was ganz, ganz Kleines, steht nicht auf der Liste. Ich wette, ihr habt es nicht gespielt, aber ich verbringe da seit einer Woche sehr, sehr viel Zeit mit. und wollte es einfach noch mit in die Bütt werfen. Und zwar Good Sudoku. Kennt ihr das?
Alter, rat mal, was ich gerade offen habe.
Es ist das beste Sudoku-Spiel, das ich
jemals habe mir doch fast gedacht, dass du das auch spielst. Sehr cool. Ja, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall in die Liste auf. Das geht so. Ja.
Das ist so geil. Ich bin richtig süchtig geworden nach diesem Spiel. Und das Geile an diesem Spiel ist, es ist ein Sudoku-Spiel, Christian. Ja. Also so, für du kennst es nicht, ein ganz einfaches, simples Sudoku-Spiel. Aber das ist ein Sudoku-Spiel, das genau die richtigen Anreize dir gibt, besser zu werden in Sudoku, weil du kannst dir so Hints anzeigen lassen und diese Hints sagen dir einfach nicht nur, hier kommt eine 3 hin oder so, sondern sie sagen dir, warum da eine 3 hinkommt und geben dir praktisch Anleitungen, damit du beim nächsten Mal weniger Ratschläge brauchst. Und dieses System ist so geil. Ich habe echt Fortschritte gemacht in der letzten Woche. Ich bin wirklich besser geworden im Sudoku-Lösen.
Ja, aber warum will man denn in Sudoku besser werden?
Weil es geil ist!
Du könntest die Zeit nutzen und Trackmania spielen, damit du mal in München mal unter die ersten 10 kommst oder so.
Ja, aber ich liebe
anstatt
Sudoku.
Anstatt dein Talent an Sudoku zu verschwenden.
Ja, aber Sudoku ist doch tatsächlich gut. Sudoku ist doch ein gutes Spiel.
Ja, ich glaube, ich sollte mich auch nicht mehr äußern, nachdem ich auch diesen Live-Termin auf heute Abend gesägt habe, bin ich, glaube ich, auch raus aus dem ganzen Spiel, irgendwelchen Leuten sagen zu dürfen, was sie machen sollen. So.
Aber ich finde auch, also ich stimme dir da voll zu, Christian, das ist so schön gemacht, das ist so, ist einfach so Style, es hat einfach eine tolle Schriftart, es knackt so schön, wenn man die Zahlen da eingibt, es hat ein unfassbar gutes Benutzerführungs, also UI, eine Benutzerführung, die ist so gut, da kommt dann irgendwie so kleine Büchlein, die du klickst und dann kriegst du die Tipps angezeigt und es macht einfach so Spaß, diese Zahlen, also ich habe noch nie so viel Spaß mit Sudoku gehabt, wie mit diesem Spiel, es ist so simpel, aber es ist so schön gemacht und aufgemacht. Also wirklich, falls ihr noch gar keine Berührungspunkte mit Sudoku hattet, probiert es aus. Ist eine kostenlose App. Man kann die dann auch kaufen. Dann hat man ein paar mehr Sachen. Aber dringende Empfehlung von mir auch.
Ja, super. Super Spiel. Ja. Wie witzig, dass du es gerade aufhattest. Weil ich hab's auch auf. weil ich hab's nämlich immer auf. Seit einer Woche habe ich das immer auf.
Die App geht nicht mehr zu, ja.
Genau. Mein Handy ist auch schon ganz heiß. Also nicht nur ist der Rechner heiß, sondern auch mein Handy ist heiß und ich bin auch heiß. Genau. Das war's mit dieser.
Nur zur Entschuldigung natürlich. Ich habe keine Entschuldigung. Ich habe tatsächlich beim Podcast bei dir zuhören zu Doku auf. Das ist mir ein bisschen unangenehm.
Ist okay. Mir geht das ja ähnlich. Genau. Ich würde aber sagen, das war's dann mit dieser Folge von Wer hat den Gürtel?
Ja, hier. Moment, es gibt noch, ich würde noch mal die Spiele vorlesen, die wir heute nicht behandelt haben, aber die wir vielleicht noch mal in die Abstimmung mit
hineinziehen. Yes, please.
Weil es ist eine neue Regel, wir können einfach nicht alles besprechen hier im Gürtel, aber es gibt ja trotzdem vielleicht das ein oder andere Spiel, das man erwähnen könnte und über das man, also dass man vielleicht mal die ein oder andere Stimme spendieren möchte, die kommen jetzt mit in die Abstimmung und ich lese die jetzt einfach mal vor. Weil ich einfach der bin, der am besten Englisch kann von uns. Das ist halt meine Aufgabe, der ich mich jetzt hier stelle und die ich gerne auch annehme.
Oh Gott, das erste schon.
Made of Skya.
Das ist, glaube ich, ein Kunstname. Ich glaube, das kann man nicht.
Made of Skya. Hellpoint.
Stopp, darf ich das Wortspiel noch erklären? Made of Scare. Man spielt da eine Maid, also eine Maid, aber Made of Scare wegen Scare. Der Ort heißt Scare, aber das ganze Spiel soll quasi auch gemacht aus Angst sein, verstehst du? Das ist quasi so der Sinn dahinter.
Gott, Leute.
Made of Scare.
Dann lieber, so ein Name wie Hellpoint. Ja, Hellpoint, super. The Wind Road, F1 2020. Mein Gott, also wer vergibt so einen Namen? Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Leute, ernsthaft, benennt eure Spiele und schreibt keine scheiß Romane. Wirklich, das kann nicht wahr sein. Dann Skater XL und Beyond a Steel Sky. Dazu würde ich vielleicht noch mal zwei Sätze sagen wollen. Habt ihr das gespielt?
Leider immer noch nicht, ne.
Nein.
Weil das ist ja von Charles Cecil und der Vorgänger, Beneath a Steel Sky, glaube ich, heißt der.
Ja.
Ist ja so ein Mega-Klassiker. Und wisst ihr, was, ich hoffe, dass ich es jetzt nicht verwechsel mit einem anderen Spiel, aber was damals das Besondere war an dem Spiel?
Was denn?
Es war ein Echtzeit-Adventure. was es ja sehr selten gab. Also das andere große Echtzeit-Adventure war Cyberpunk, das Adventure damals. Nämlich, es war so, dass nicht immer alle Figuren an derselben Stelle waren, sondern die hatten halt einen Tagesablauf. Und das wurde dann Echtzeit-Adventure dann genannt. Ne? Weil quasi nicht, also weißt du, nicht so wie bei Monkey Island, dass Elaine steht immer da, wo Elaine steht, sondern nur zu einer bestimmten Zeit.
Ja, das will ich auch unbedingt spielen
kann,
noch. Also ich mochte den Vorgänger auch total.
Kann auch sein, dass es nicht Beneath the Steel Sky war, sondern dieser war nicht Lure of Tempest oder so der Vorgänger. Ach, bei mir mischt sich das jetzt irgendwie alles. Das hängt aber auch ein bisschen an der Hitze.
Ja.
Egal, stimmt darüber ab. Und ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, wer die, was war das, Schmusekatze aus Santa Monica? Was war das nochmal, Christian? Du hast den Namen erfunden.
Warte, ich google nochmal Tiere mit S, da war es dabei.
Salamander war es.
Salamander. Die Salamander aus Santa Monica. Mal sehen, wer die vom Thron stürzen kann. Oder ob sie vielleicht den Gürtel verteidigt.
Und du wolltest doch noch ein Tier mit B für Bellevue. Oder W wie Washington für Ghost of Tsushima raussuchen, während wir reden.
Ja, das habe ich nicht gemacht, weil ich zu gebannt zugehört habe. Aber das mache ich, wenn ich diesen Text schreiben muss.
Sehr gut. Dann stimmt ab. Natürlich im Forum bei Last Game Standing. Kommt zu uns auf den Discord. Da haben wir natürlich auch einen Kanal für Wer hat den Gürtel bei uns bei Insert Moin. Die ganzen Folgen, die ich erwähnt habe, findet ihr natürlich auch auf Insert Moin. Würden wir natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und reinhört. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Abstimmung und wer sich den Gürtel nächsten Monat holt und welche Spiele dann im August gegeneinander antreten, beziehungsweise gegen den alten oder neuen Champion. Ich freue mich.
Genau, der Flugsimulator ist dabei. Ich bin total gehypt.
Da wird so viel dabei sein. Da ist auch Wasteland, glaube ich, dabei. Und Factorio. Ja. Factorio verlässt Early Access. Und da du, lieber Christian, Factorio ja bislang noch nicht das erforderliche Kampfgewicht zugebilligt hast, sodass es bisher noch gar nicht vorkam in einer Gürtelabstimmung, wird das der Moment sein, wo Factorio hier eine Rolle spielt und das wird sehr interessant. Also, wenn da, also was das für Dickschiffe sind, dann kommt auch irgendwie das neue Total War, Troja und so. Also, da sind ein paar, also der August, da kann man sich wirklich mal auf ein paar, also, da sind einige Spiele zum Zungenschnalzen dabei.
Oh Gott. Okay. Das war's. Bevor wir hier eingehen mit der Hitze, lüften wir nochmal durch. Lüftet ihr euren Kopf nochmal durch, geht ins Forum, stimmt ab. Wir freuen uns auf euch und hören uns in einem Monat wieder.
Tschüss.
Bis dann.